Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, liebe Zuhörerschaft, hier sind wir wieder beim Telestammtisch und einer neuen Filmkritik von euch. Diesmal geht es um ein Werk, das schon viele Vorschusslorbeeren sich einheimsen konnte, bevor es hier einen Kinostart gekriegt hat. Denn die Premiere war in Cannes, wo ich auch zum ersten Mal die Saat des heiligen Feigenbaums sehen konnte. Und nicht nur das, auch den Regisseur Mohamed Rasoulof. Das war ein spannender Moment, denn bis zuletzt wusste man ja damals nicht, hat er es geschafft, jetzt sicher nach Frankreich zu kommen, wird er beim Festival sein. Es war nur bekannt, dass er eben sich aus dem Iran schmuggeln lassen musste, weil ihm eine Haftstrafe drohte. Aber über all das rede ich im Detail nicht mit mir selbst, sondern mit dem Kollegen Zero. Hallo Zero.
Hallöchen. Schön da zu sein.
Du bist nun hier. Und wann hast du denn zum ersten Mal von dem Film gehört und wie sehr hast du dich mit der Vorgeschichte hier, dem ganzen Leben des Regisseurs und seinem Freiheitskampf beschäftigt gehabt, bevor du dann wirklich ins Kino gegangen bist, um den Feigenbaum zu schauen?
Also von dem Film habe ich schon relativ früh gehört, nämlich ich schätze mal rund um Cannes herum, weil es dann doch relativ medial auch in allen möglichen Zeitschriften drin stand. Und da habe ich mich dann leicht mit befasst. Komplett mit der Geschichte des Regisseurs habe ich mich erst befasst, als ich wusste, okay, ich gehe jetzt in den Film. Bin dann da nochmal ein bisschen reingegangen, habe geguckt, okay, was war denn jetzt mit dem? Warum hatte der denn so einen Struggle, nach Cannes zu kommen? Und habe da ein bisschen noch ein paar Sachen nachgelesen. Ja, das war, wie gesagt, wahrscheinlich 3 Tage, bevor ich den Film in der PV gesehen habe.
Und hat dir das noch einen Mehrwert verschafft beim Kinobesuch, beim Anschauen des Films?
Ich bin da ehrlich, das ist für mich so ein Ding, da hatte ich auch viele Diskussionen nach dem Film. Ich habe versucht, dem kein Bemessen zu geben während des Schauens des Filmes, weil ich will ja das Werk beurteilen, wie der Film ist und nicht das Drumherum. Das finde ich bei vielen anderen Filmen auch immer schwierig. Es gibt viele Filme, die haben eine gute, starke Story drumherum, weil es ja nicht nur für ihn, sondern auch für andere Filmschaffende öfter mal sehr schwierig ist, gerade wenn sie aus dem Land kommen, das ja unter irgendeinem Diktator oder unter irgendwelchen religiösen Leuten lebt, da ihre ganzen Ideen hervorzubringen. Und da dachte ich, das will ich aber nicht in die Beurteilung mit reinschmeißen, weil ich will wissen, ob der Film jetzt gut ist und nicht das Drumherum. Das Drumherum, muss ich sagen, ist, da kannst du selber einen Film draus drehen. Also das ist so sensationell, dass der das dann umgesetzt gekriegt hat. Aber ich habe das versucht, bei der Bewertung des Films auszublenden. Und das kann ich mir vorwegnehmen, das braucht der Film auch nicht, um ihn irgendwie besser oder schlechter zu machen.
Ja, das kann ich auch sehr nachvollziehen, diese Perspektive. Und auch, also generell ist es ja auch unsere Aufgabe als Filmkritikerinnen, wenn wir einen Film sehen, den Film zu bewerten. Und natürlich stehen Filme einerseits in einem politischen Kontext, aber nur weil jemand darum kämpfen musste, einen Film zu drehen, heißt das nicht, dass der Film deswegen automatisch als Meisterwerk gefeiert werden sollte oder muss. Trotzdem können wir hier ein bisschen noch zum Hintergrund sagen, also warum hatte Mohamed Rasoulof solche politische Probleme? Wie die meisten Filmschaffenden oder Kunstschaffenden im Iran ging es darum, dass seinem Werk eben Staatsfeindlichkeit vorgeworfen wurde oder und religiöse Beleidigung, also Verstöße gegen das Sittlichkeitsgesetz. Aber wie gesagt, im Iran, es ist ein ultrarepressives Regime, da erzählen wir euch ja nichts Neues. Da reicht schon jede Form von Sozialkritik, Religionskritik, selbst wenn sie sich gar nicht mal speziell gegen den Iran richtet oder nur negative Figuren, die religiös sind, darstellt, dass Grenzen überschritten werden und die Strafen, die dafür verhängt werden, sind wirklich drakonisch. Mohamed Rasoulof war also zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Denn zu diese Stockschläge, also da gibt es ja auch physische Strafen, die ganz massiv sind und war denn schon unter Hausarrest und sein Pass war ihm weggenommen worden. Das heißt, er hätte auch gar nicht mehr ausreisen können, hat sich dann in einem Auto über die Grenze schmuggeln lassen und ist so entkommen. Aber natürlich ist das jetzt für ihn auch eine sehr ambivalente Situation, denn alle Leute, die er irgendwie kannte oder mit denen er Kontakt hatte im Iran, sind jetzt in Gefahr, vom Regime Repressalien zu erhalten. Ein Teil seiner Kollegen und Kolleginnen ist ebenfalls mit ihm geflohen. Aber natürlich ist das auch nicht allen Menschen so möglich und nicht alle wollen fliehen oder haben das Netz und das sie hier auffangen würde. Aber dann gehen wir doch mal jetzt zum Film selbst, der da tatsächlich im Iran vorwiegend vor Ort gedreht wurde, heimlich natürlich und ohne offizielle Genehmigung. Erzähl uns doch mal die Handlung, Sero.
Lieben gern. Wir haben halt die Geschichte, es geht um einen strenggläubigen Juristen namens Imam, der im Herbst 2022 in Teheran lebt, zusammen mit seiner Familie, mit seiner Ehefrau und seinen beiden Töchtern, Reswan und Sana. Und die führen eigentlich ein relativ komfortables Leben. Jetzt wird er zum Untersuchungsrichter am Revolutionsgericht befördert, sprich er bekommt eine neue Aufgabe, die sich darum dreht, dass er jetzt die Todesurteile absegnen muss. Und ja, dadurch wird er natürlich auch von außerhalb irgendwie ein bisschen zur Zielscheibe, weil es natürlich auch Gegner davon gibt. Und auch innerfamiliär kommen jetzt ein paar Konflikte auf, denn er läuft halt mit einer Waffe rum, die dann irgendwann mal verschwindet. Und ja, wer die Waffe hat, muss irgendwie auch aufgelöst werden. Und seine beiden Töchter, die sehen natürlich auch durch einmal eine Freundin und auch durch Handyvideos, was auf den Straßen bei den Protesten so abgeht und solidarisieren sich eher mit dem Widerstand, also im Gegensatz zu dem Vater eher mal die andere Seite. Und da haben wir halt diese beiden Parteien und das crasht ganz schön aufeinander. Das ist so das Grobe, was ich ohne zu spoilern mal erzählen würde jetzt.
Genau, du hast das hier am Ende sehr gut zusammengefasst. Wir haben hier die beiden Parteien. Wir haben einmal den Vater, der die Autorität, auch eine, wie man durchaus sagen kann, regimekonforme, regimebefürwortende Position einnimmt. Der hat ja auch diesen Karriereweg eingeschlagen, ein Amt, ein staatsnahes Amt im Rechtssystem dieses Staates und dieser Strukturen. Also die ganze Familie ist durchaus religiös geprägt, auch seine Frau unterstützt ihn. Die Töchter hingegen sind jung, sind mit Social Media vertraut, sehen also weit internationaler da Perspektiven und auch durch zum Beispiel eine Freundin, die sie dann mit zu einer Demo nimmt und auf einer Demo schwer verletzt wird, kommen sie da direkt mit der Polizeigewalt in Verbindung. Obwohl sich das Leben der Familie durch diese neuen beruflichen Optionen des Vaters erst durchaus verbessert. Sie haben jetzt mehr Geld, sie sind angesehener, sie können sich neue luxuriöse Haushaltsgegenstände und dergleichen zulegen. Andererseits haben sie aber auch das Gefühl, dass sie jetzt viel mehr bestimmten moralischen Maßstäben entsprechen müssen, weil die gesellschaftlichen Augen natürlich auf sie gerichtet sind und der Vater eben auch das Gefühl hat und das seiner Frau und seinen Töchtern, ist ja eine absolut patriarchalische Struktur, auch in der Familie, das weitergibt. Die müssen jetzt ein makelloses Image haben, weil er Richter ist und sonst auch angreifbar auf familiärer Ebene. Wie ist der Film denn aufgebaut, so von der Struktur her? Denn der hat ja eine sehr spezielle Struktur.
Er fängt erstmal als doch politfamiliäres Drama an und hat dann ja im letzten Drittel nochmal einen ganz harten Genrewechsel, wo man, ich finde, man kann ihn dann schon Thriller nennen eigentlich.
Ja, insbesondere fällt der Film quasi in drei Kapitel. Wir haben also das erste Kapitel, das, wie du auch gesagt hast, das ist ein Familiendrama, in dem wir lernen die Töchter kennen, wir lernen die Frau kennen. Das ist auch, das sehen wir ganz deutlich, sehr, sehr viele Innenszenen. Es sind tatsächlich fast nur Innenszenen im ersten Kapitel. Im Nachhinein, durch die erwähnten Produktionsbedingungen macht das natürlich Sinn. Die mussten drinnen drehen, die konnten nicht einfach durch die Straßen laufen. Hat das für dich funktioniert oder hattest du das Gefühl, du merkst, dass hier die Produktionsbedingungen eingeschränkt sind oder dass hier nicht die Kamera so nach außen geht, wie man das der Handlung gewünscht hätte?
Ich fand das erstmal null störend, weil es wurde halt sehr gut darauf verwiesen, dass die Familie auch sehr wichtig ist, weil die Figur der Mutter ja eigentlich dieses Bindeglied zwischen den beiden ist, die natürlich nach außen hin alles vernünftig wahren möchte, dann aber auch natürlich mit den Töchtern eigentlich noch relativ cool ist zu Anfang und der Vater macht halt seinen Job und sie versucht ihm da ja irgendwie auch den Rücken frei zu halten, ne? Dass er machen soll und zu Hause läuft schon alles Und dadurch ist man immer relativ eng und nah an der Familie dran und ist halt mittendrin, ne, bei denen. Und es kann sehr schnell connecten, gerade auch mit den Töchtern, weil die gerade, ich schätze mal für uns westlichen Leute, das spricht mich halt eher an als der Vater, ne? Also ich kann die komplett nachvollziehen, wie die reagieren, auch auf die Videos dann. Und darum, ich fand das sehr gut gemacht, dass man halt sehr gut gleich mit reingenommen wird. Und da brauchte ich nicht großartige Außenaufnahmen.
Also auch für mich hat das wirklich wunderbar funktioniert. Ich würde das auch so euch als Zuhörenden weitergeben, dass man, also auch nicht nur in diesem Moment, sondern eigentlich ich persönlich in keinem Moment des Films den Eindruck hatte, jetzt sind das, was wir hier sehen, einfach nur Szenarien oder Bilder, die aufgrund von Budgetbeschränkungen oder funktionalen Gründen entstanden sind. Man hat immer das Gefühl, dass man wirklich in einer organischen Handlung drin steckt, die bewusst am Anfang ein klaustrophobisches Szenario erstellt, das sich dann im zweiten Akt in eine Art Thriller wandelt. Denn dann kommt das, was du bereits in deiner Zusammenfassung erwähnt hast, der Vater, der als einer von wenigen autorisierten Menschen im Iran eben eine Waffe haben darf, gerade um den Widerstand auch zu unterdrücken, sind da die Waffenregelungen sehr, sehr streng. Zivilisten können nicht einfach so Schusswaffen haben, wie zum Beispiel in den USA, und auch nur wirklich als systemtreu wahrgenommene Menschen dürfen eine Waffe haben. Das ist nochmal so ein Aspekt. Da ist denn die Frage, die mit immer mehr Gewalttätigkeit und Druck vom Vater verbunden ist, welche der drei Frauen, mit denen er zusammenlebt, hat die Waffe genommen, und er ist fest überzeugt, dass eine von ihnen sie genommen hat. Und im dritten Akt schließlich bewegen wir uns raus aus der Stadt. Er fährt zu einem kleinen Landhaus der Familie weit draußen, das ist fast im Nirgendwo gelegen, um sie da sozusagen in einer Art, ja, also wirklich buchstäblich einzusperren. Eine der Töchter wird dann auch in den Schuppen gesperrt und unter Druck zu setzen, gebt jetzt die Waffe raus in diese Situation, eskaliert. Und natürlich ist dieses entrückte Setting auch ein Ort, an dem heimlich gedreht werden konnte. Aber da wird es wirklich ein, ja, es hat fast von so einer Art, fast von Home-Invasion-Thriller oder Survival-Thriller am Ende. Fandest du das auch?
Ja, es hatte dann noch so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel kurz vom Schluss. Ich fand auch gerade die Töchter, die Jungschauspielerin, die fand ich da auch richtig stark. Die müssen ja auch komplett switchen. Am Anfang ist noch alles eher so, ne, heile Family. Das wird ja immer schlimmer und schlechter, die ganze Situation. Dann kommen halt die Sachen, die sie von außen mitkriegen mit den Protesten, und gehen da immer mehr rein. Und am Ende, ja, ist das halt so ein richtiger schöner Kreislauf der Scheiße. Aber am Ende geht halt drüber und dann wird es nochmal richtig schlimm. Mich hat das alles hart mitgenommen. Und ich muss auch sagen, du hast es vorhin schon erwähnt, dass die eine Freundin von den beiden Mädels ja verletzt wird. Ich bin ganz ehrlich, ich gucke mir super gerne Horrorfilme an. Und ich kann mir auch Terrifier in Dauerschleife angucken von mir aus. Ich habe da null Probleme mit der Gewalt, weil die so übertrieben ist. Aber als da diese Wunde gereinigt wurde, boah, da wurde mir aber ganz anders. Also da, also das hat mich förmlich zerfickt vor der Leinwand. Ich dachte, fuck. Und ich dachte erst, das wäre nur Dreck. Später sieht man aber, das sind halt Schrotkugeln, die da rausgeholt werden. Und das finde ich, das sind so richtig harte Szenen. Und das macht mit einem schon beim Gucken was. Also das ist ganz starkes und vor allem auch mitgebendes Kino.
Ja, und diese Verletzungsszene und überhaupt eben der Schmerz, der da auch schauspielerisch wirklich sehr, sehr stark dargestellt wird, und die Intensität, obwohl es sich nicht um eine massive Splatter-Szene handelt, die werden nochmal verstärkt dadurch, dass man natürlich die Assoziationen hat, gerade dadurch, dass eine junge Frau betroffen wird und es da um Polizeigewalt geht, an Mahsa Amini, die ja im September 2022 war das, zu Tode kam und natürlich von den Autoritäten höchstwahrscheinlich im Gefängnis eben totgeschlagen wurde oder zu Tode gefoltert wurde, auch wenn das offiziell nie so zugegeben wurde. Offiziell war eben immer die Rede, sie sei an einem Herzanfall gestorben, was natürlich für eine völlig gesunde junge Frau kein wahrscheinlicher Tod ist. Und diese Assoziationen sind natürlich permanent da. Und sehr spannend ist natürlich auch die Position der Mutter, die erst, wie du sagtest, als Bindeglied funktioniert und immer wieder versucht, ihren Mann zu beruhigen, ihm aber auch unterstützt. Also mehrfach gibt es Momente, wo sie hätte ihn boykottieren können, aber ihre Töchter dann immer wieder vermittelt, wir müssen machen, was euer Vater sagt. wir tun das, was er, nein, ihr werdet jetzt eurem Vater gehorchen, also sie da durchaus unterstützend fungiert, aber irgendwann auch sehen muss, dass dieser Mann vollkommen die Bodenhaftung verloren hat und eben ein wirklich fanatischer, gefährlicher Extremist geworden ist und nicht mehr der vielleicht moderate oder rationale Mensch ist, den sie einmal kannte. Denn wie war denn dein Eindruck bezüglich, was dieser Film uns so an Subtext mitbringt? Denn es ist ja nicht einfach nur eine Geschichte von Menschen wie ein beliebiges Drama. Da steckt ja noch viel, viel mehr drin, was uns diese Konstellation von Vater, Mutter und Töchtern nahe bringt.
Ja, ich fand halt die ganzen Vertrauensbruch-Thematiken, die haben mir sehr viel dazu noch gegeben, weil das natürlich gerade auch im familiären Kontext zusammen immer sehr, sehr schwierig ist. In der Familie will man sich ja aufgehoben fühlen und eigentlich den schönen Zusammenhalt haben und Vertrauen natürlich, weil wo nicht, wenn mit der Familie normalerweise. Und da ist ja dann nochmal der doppelte Bruch, weil er natürlich Staatsdiener ist. Da bedeutet Staatsdiener natürlich auch hart religiös in dem Zusammenhang. Da dann ja schon er selber den Vertrauensbruch eigentlich sogar gegen seinen Job begeht, dann aber auch zu Hause den er leidet ja nicht, aber doch ein bisschen schon, da aber auch einen Vertrauensbruch hat und dann auch immer so zwiespältig ist. Weil teilweise kam ich mir selber beim Gucken so vor, ich so, möchte ich jetzt schon gerne wissen, wer die Waffe hat, weil ist schon irgendwie kacke, dass sie jetzt einfach mal weg ist. Und dann kokettiert der Film ja auch damit, ob das überhaupt alles so passiert, was der Vater sich denkt, oder ob er das nicht selber alles irgendwie ein bisschen verschlammt hat. Das ist diese familiären Connections bei denen, das ist schon ganz stark rausgearbeitet und da dachte ich auch so, das könnte an sich, wenn das jetzt keine Familie wäre, hätte es mich auf jeden Fall weniger mitgenommen.
Ja, und natürlich merkt man eben auch, dass es eindeutig eine politische Parabel ist, dass der Vater nicht einfach nur ein Vater ist oder ein beliebiger Bürger, der jetzt über die fanatische Klippe sozusagen fällt, sondern dass es auch eine Personifizierung des iranischen Staates. Und wir sehen hier auch eindeutig, dass sich eine bestimmte historische Ereignis in der Familie gespiegelt werden. Nämlich, es gab ja die Islamische Revolution, dass da auch erstmal danach eine gewisse Hoffnung da war, auch von liberalen und jungen Leuten, die sich gesagt haben, okay, der Schah, dieses monarchische System fast schon, das war Korruption, wir wollen jetzt was Neues. Wir wollen zurück mehr zu unserer eigenen Kultur, auch unsere religiösen Wurzeln. Das ist dann aber sehr schnell so extrem einschränkend, so drakonisch wurde, so viele Verbote, dass wirklich das Rad der Zeit zurückgedreht wurde, Frauen eben vollkommen aus dem gesellschaftlichen Leben entfernt. Und das hat sich ja alles ja dann historisch wieder jetzt in den 90er ein bisschen die Gegenwart wiederholt, als wieder eine leichte Öffnung stattfand und dann wieder dieser Umschwung in massiven Konservativismus, nachdem es erst eine kurze Zeit so aussah, als ob mehr Liberalität möglich war und jetzt eben wieder dieses Ganze gibt, Frauen werden immer weiter in den Privatraum gedrängt, Bildungsmöglichkeiten für Frauen oder Karrieremöglichkeiten werden immer stärker eingeschränkt, sowas wie zum Beispiel auch eine Wohnung mieten ist nicht mehr möglich und diese ganze Kunstverfolgung, die wir ja schon thematisiert haben, also dass wir hier eindeutig diese Parallelen in der Familie haben, erst ist dieser positive Aufwind da, jetzt ist der neue Job da, es gibt mehr Geld, es gibt mehr Möglichkeiten. Dass aber dann dieser religiöse Druck immer stärker wird und die Töchter, die erst relativ freiheitlich, nicht freiheitlich, aber mit viel Freiraum aufwachsen, eben immer mehr Intoleranz spüren und auch die Mutter, die erst das verleugnen oder das noch schönreden will oder sie vielleicht denkt, das ist nur eine Phase und dergleichen, genau wie viele in der iranischen Bevölkerung eben dachten, so schlimm wird es schon nicht werden oder vielleicht ist es jetzt ein bisschen extrem, aber das wird sich schon wieder lockern oder manchmal, wie das so mit Gesetzen ist, dann wird ein Gesetz aufgeschrieben, aber die Einhaltung wird dann nicht so genau berücksichtigt, dass aber all das doch so eingetreten ist. Und da gibt der Film ja auch eine Art, ja, es ist jetzt schwer, das zu besprechen, ohne dazu spoilern, aber der Film gibt ja auch durchaus Perspektiven, wie sich diese Zuspitzung auflösen könnte. Wie hast du das denn wahrgenommen, was der Film uns, als es dann immer mehr zur Eskalation geht, zeigt?
Ja, da komme ich gleich. Ich wollte zu einem Punkt gerade eben mit reinbringen. Der Vater, das ist eigentlich, finde ich, auch ganz schön, beim Anfang ist ja auch sehr ja modern idealistisch, ne, in seiner Jobauffassung und denkt, er könnte da irgendwie was verändern, merkt aber auch sehr schnell, nee, also ich bin eigentlich nur dafür da, dass ich jetzt unterschreibe, und geht halt immer mehr in diese Rolle, geht er ja immer mehr rein und verfestigt damit ja immer noch mehr jetzt ja das politisch-religiöse Bild, was der Iran ja nach außen hin darstellt und was er dann auch immer mehr übernimmt. Das fand ich bei ihm auch eine ganz starke Wandlung, weil anfangs dachte ich auch, ey, der ist Idealist, könnte man sagen, der will da ein bisschen vielleicht was bewegen und hat jetzt die Chancen, aber bekommt halt auch in diesem ganzen Regime gar nicht die Möglichkeit. Jetzt zu deiner Frage. Sag bitte nochmal die Frage. Sorry.
Die Eskalation im letzten Akt.
Ah, okay. Ja, da hätte es ja mehrere Auswege natürlich gegeben. Also der einfachste bei jeder Eskalation wäre einfach komplette Flucht, aber dann wäre es kein richtig filmisches Ende gewesen. Ich finde ihn zum Schluss hin dann doch das Ende ein Tucken zu hart. So wie es dann endet, hätte ich nicht so erwartet, was dann auch wieder schön ist, weil es die Erwartungshaltung untergräbt. Aber ich hätte da gerne doch vielleicht kein Happy End, ein einfacheres Ende, das nicht so komplett endet für eine Person. Das, um jetzt ganz verschleiert zu klingen. Aber ich finde das eine Bild, finde ich sehr schön. Und ich glaube, das war so eine kleine George A. Romero-Anspielung. Oder habe ich das als einziger gesehen? Und alle bis jetzt haben mich immer ausgelacht, oder?
Ganz ehrlich, würde... Also ich hätte es auch nicht als George A. Romero-Anspielung. Das musst du mir, musst du mir nach der Podcast, damit wir hier, also nach dem Podcast, damit wir hier nichts für euch alles vorwegnehmen, im Detail erklären, wo du da Romero siehst. Weil ich das nicht gesehen habe, aber das heißt nicht, dass es nicht da ist. Weil ich ja auch nicht alles sehe. Ich denke aber definitiv, dass einige Ereignisse, gerade im letzten Akt, noch stärker als in den beiden vorangehenden Akten, als Metapher betrachtet werden müssen oder man eben großzügig ist und die Logik nicht mehr so hundertprozentig als Grundlage der Ereignisse betrachtet. Aber nichtsdestotrotz war es für mich auch sehr effektiv, sehr spannend, gerade der letzte Akt. Hattest du denn von diesen drei Kapiteln ein bevorzugtes, wo du sagtest, das war das für dich emotional oder handlungstechnisch stärkste?
Also das emotional stärkste war der Mittelteil mit der vorhin erwähnten Reinigungsszene und alles drumherum. Das hat mich gerade auch danach nochmal dazu gebracht, nochmal ein paar Sachen nachzugoogeln. Was war denn da jetzt wirklich los? Wenn man auch so Originalaufnahmen auf den Handys sieht.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Danke, dass du das mal aufgebracht hast. Wir sehen hier Handyclips und das sind keine schauspielerischen Szenen. Das sind echte Nachrichtenszenen, die wir da sehen.
Ja, und da wollte ich halt wirklich wissen, ja, war das jetzt so? Weil mir, das sind Originalaufnahmen, da wollte ich dann wirklich nochmal nachgucken, ob das wirklich Originalaufnahmen waren. Und ja, es sind Originalaufnahmen, was das alles noch ein bisschen erschreckender macht. Darum, der Teil hat am meisten mit mir gemacht. Aber filmisch fand ich halt wirklich auch das letzte Drittel. Wenn man es sagen darf, war so ein Film am unterhaltsamsten, weil da viele Sachen mit drin waren, die mir in anderen Filmen halt auch mal sehr gut gefallen. Gerade dieses Thrillerhaftige, was ich vorhin erwähnt habe, dieses Katz-und-Maus-Spiel ein bisschen. Dann so eine Art Verhörszenen, das fand ich alles schon sehr spannend und interessant. Aber am meisten mitgenommen, wie gesagt, ist der Mittelteil. Der hat mich richtig kaputt gemacht.
Das kann ich so absolut unterschreiben. Der Mittelteil ist wirklich der emotional stärkste und der letzte Akt ist dann der, ja, Fingernägel-Kau-Akt, der spannendste, der wirklich nervenzerfetzend ist und auch überraschend in diesen Enthüllungen, denn ist ja alles immer noch die Frage, wer hat die Waffe und was macht man damit? Also wirklich spannend bis zum Schluss. Aber reden wir doch auch mal über die andere Sachen, wie zum Beispiel das Schauspiel. Wie war das Ganze für dich denn schauspielerisch?
Da hatte ich eigentlich oder habe ich sehr oft eigentlich bei ausländischen Filmen manchmal ein bisschen Sorge, aber die meistens immer sehr unberechtigt ist. Hier auch. Also ich fand das alles solide, bis bei dem Vater sogar zum Ende hin, weil er komplett right geht so ein bisschen, fand ich sehr stark. Also diese Entwicklung der Figuren hätte ich so gar nicht erwartet, weil die ja doch einige Phasen auch durchgehen. Und muss sagen, also hey, die sollten auf jeden Fall mehr Filme drehen dürfen, die Darsteller, die da vorkamen. Die vier vom Hauptcast zumindest. Die ein paar Nebendarsteller fand ich ein bisschen schwierig. Die sind dann wirklich stark abgefallen. aber die sieht man halt auch nur vielleicht in einer bis zwei Szenen. Aber der Hauptcast fand ich eigentlich grandios.
Absolut fantastische Darstellungen. Also von jedem wirklich der vier. Es ist da schwer zu sagen, wer oder welche die beste war. Von Misak Zari hier als der Vater, der das sehr subtil vermittelt, wie er am Anfang, das hattest du ja schon erwähnt, noch idealistisch ist, relativ moderat. Und dann immer weiter sich extremisiert, ohne es eben selber zu merken. Das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt, den man oft bei Leuten hat, die radikal werden, egal ob sie in eine religiös-fundamentalistische oder vielleicht rechtsradikale oder verschwurbelte Richtung abdriften, dass die Leute selber das nicht merken und immer der Meinung sind, das sei ja noch ganz normal und moderat, was sie denken. Und die anderen seien irgendwie nur so völlig verzerrt in ihrem Weltbild. Oder Soheila Golestani als Naime und auch die beiden jungen, also ihre junge Schwester hier, Rezwan, Maza Rostami war das. Das sind alles keine Namen, die, also ich zumindest, obwohl ich ja auch sehr viel Filme gucke und auch durchaus iranische Filme, mir war niemand von denen bekannt, aber absolut überzeugende Darstellungen und auch gut gewählt für die Figuren. Und das ist natürlich definitiv ein Ensemble-Film, ein Film, der sich auf diese ganz kleine Konstellation der Familie fokussiert und nicht großartig Nebenfiguren einführt. Daher fand ich auch, dass das schauspielerische Niveau nicht immer ganz, ganz oben war, nicht so störend. Und die Nebendarstellenden waren für mich jetzt auch nicht schlecht. Aber einfach diesen Eindruck, diese Intensität, die man in diesem Quartett hat, da wirkt fast jeder, der dazukommt, automatisch wie eine Stufe tiefer.
Ja, definitiv.
Gibt es sonst noch Aspekte, die du besonders hervorheben möchtest an dem Film oder Hintergründe, Zusammenhänge, die dir sehr wichtig waren, die du aufführen möchtest?
Also was ich bei dem Film sehr erstaunlich fand, was ich auch null erwartet hätte, ist, dass mir die Kamera so verdammt gut gefällt. Also da sind Bilder, die gerade im letzten Teil halt eingefangen werden, im Mittelteil auch so ein bisschen, die ich dann schon sehr spannend fand, wie dann die Kameraeinstellungen gewählt wurden oder die Perspektiven. Das hätte ich so halt nicht erwartet, weil ja gerade anfangs, wie wir erwähnt haben, in der einen Location ist und da auch eigentlich sehr straight sein Ding durchzieht, ne, also nicht groß irgendwie in die Spielerei mit reinbaut. Aber zum Ende hin tobt sich der Kameramann dann doch ein bisschen aus. Und das hätte ich halt auch null erwartet vom ganzen Filmverlauf und fand ich richtig gut.
Absolut. Also fantastische Kamera von Pujan Agarbabaya. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt einigermaßen richtig aus. Also man merkt wirklich, dass der Regisseur hier Rasulov absolut weiß, mit wem er arbeitet. Und Andrew Bird hat den Schnitt gemacht. Das ist auch sehr gut. Und ich möchte auch die Musik von Kazan Mahmoud hervorheben, die ganz subtil eine Spannungssteigerung hat, aber auch sehr zurückhaltend eingesetzt ist. Also wir haben hier keine starke Soundtrack-Kulisse, sondern es ist mehr eine ganz langsam sich ansammelnde Soundtrack-Kulisse, die auch viel mit typisch iranischen Instrumenten und ein bisschen abstrakten Klängen arbeitet. Das hat mir gerade durch diese Subtilität sehr gut gefallen, denn nichts so schlimmer als ein aufdringlicher Soundtrack, der so ultra emotional ist. Das untergräbt oft, finde ich, die Handlung total und das ist hier eben nicht der Fall. Also in jeder Hinsicht ein starker Film. Möchtest du sonst noch was Wichtiges dazu sagen, bevor wir uns langsam zum Fazit bewegen?
Schaut euch den Film an, wenn ihr könnt.
Das ist jetzt eigentlich schon fast ein Fazit und dann gehen wir mal direkt daran weiter. Dann schließt das Fazit, wenn du jetzt noch es kurz und knackig zusammenfassen möchtest. Wie war denn deins?
Wie gesagt, ihr solltet euch den auf jeden Fall anschauen. Das ist unser deutscher Beitrag für den Auslands-Oscar, den haben wir eingereicht.
Deutsche Produktion, genau, auch wenn es jetzt hier etwas überraschend ist.
Ja, also hat mich auch überrascht, aber wurde mal jetzt auch erklärt, warum, wieso das ist. Das liegt mehr an den, wer es bezahlt und produziert, als wer es dreht. Aber dazu dem Film, ey, es ist ein spannender Film, angefangen vom Drama in der Familie über Polit-Thriller mit viel, viel Hintergrund, der nicht nur wichtig ist, sondern auch richtig endlich mal in diesem größeren Kontext wieder besprochen werden sollte. Und da ist der Film, glaube ich, genau zur richtigen Zeit und kriegt jetzt auch die richtige Bühne. Beim Ende auch spannend as fuck. Ist einfach auch nur ein guter Film. Alles, was drumherum ist, ist schon ein Thriller für sich, aber der Film an sich ist auch nochmal wirklich einer der Top-Filme des Jahres.
Das kann ich absolut nur bestärken. Es ist wirklich auf jedem Level. Es fängt beim Titel an, der ja auch für sich genommen eine sehr tiefgreifende Allegorie ist, die Saat des heiligen Feigenbaums. Über die Darstellenden, über die Szenerie, die Regie, das ist wirklich ein absolutes Highlight, nicht nur des Kinojahres, sondern auch der Karriere von Mohammed Rasulov, der ja zum Beispiel schon den Berlinale Goldenen Bären bekommen hatte für There is No Evil, den viele von euch vielleicht hier gesehen haben. Das war, ich glaube, 2020 war es sogar. Ich hätte jetzt gesagt fast 21, aber es war 2020. Ab dem 26. Dezember könnt ihr die Saat des heiligen Feigenbaums im Kino sehen und werdet das hoffentlich tun. Bis es soweit ist, solltet ihr natürlich hier den Telestammtisch hören, überall liken, wo es Likes gibt, anklicken oder uns bei Discord bereichern mit euren Meinungen, Filmansichten, Filmempfehlungen oder Wünschen an unsere Podcast. Ja, damit können wir uns hier verabschieden. Ich sage ganz vielen Dank an Zero, der hier mit mir den Film analysiert hat. Danke.
Bitteschön, immer wieder gerne, immer wieder gerne. Vielleicht auch mal auf einen lustigeren Film, der mich nicht so niedermacht, wenn ich ihn geguckt habe. Aber muss auch mal sein.
Wir sind gerädert, aber auf die gute Tour. Und ich bin immer noch Lida, verabschiede mich auch von euch und lasse Zero das Schlusswort.
Leute, zweiter Weihnachtsfeiertag startet der Film. Bevor euch zu Hause mit der Familie streitet, guckt euch doch einfach mal einen guten, interessanten Film an, der auch wichtig ist im Kino. Geht da rein. Frohe Weihnachten und guten Rutsch.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.